D-Radio Wissen. Update.
Day 4 of the Nepal tragedy, where the Prime Minister of Nepal has stated that this death toll could go over the 10,000 mark with more than...
Am Tag 4 nach dem Erdbeben in Nepal sind die Dimensionen des Unglücks erst richtig deutlich geworden. Über 5.000 Menschen sind gestorben. Die Regierung in Nepal befürchtet sogar 10.000 Tote. Das ist unser erstes Thema im D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
Update.
Nach dem Erdbeben in der Himalaya-Region läuft die Hilfe nur schleppend an. Die wenige Infrastruktur, die es im Land gab, ist teilweise zerstört. Nicht einmal in der Hauptstadt Kathmandu gibt es Strom, auch kaum Wasser. Viele Bergdörfer sind nicht zu erreichen. 8 Millionen Menschen sind laut UNO vom Beben betroffen. In Nepal selbst, in Indien und in der Region Tibet. Und fast 1,5 Millionen brauchen dringend Essen. Christoph Jonen vom Deutschen Roten Kreuz beschreibt die Lage im Deutschlandfunk als chaotisch.
Chaos ist sicher zutreffend. Es ist extrem schwierig, überhaupt Hilfsgüter ins Land zu bringen. Es ist ein armes Land. Es gibt wenig schweres Räumgerät, es gibt nicht so viele Lkw, dass man jetzt sehr schnell ins ganze Land Hilfsgüter bringen könnte. Wenn sie wirklich anfangen müssen, Lkw und schweres Transportgerät ins Land zu bringen, das ist unglaublich schwierig dort.
Außerdem ist der Luftraum dicht. Die Hilfe muss teils über Umwege nach Nepal gebracht werden. Viele Menschen dort haben offenbar wenig Hoffnung, dass die eigene Regierung helfen kann, so wie dieses betroffene Mädchen.
This is our third night. It has been really hard to stay here.
Das ist unsere dritte Nacht hier draußen. Es ist hart. Unsere Regierung tut nichts. Nur die Inder waren hier, um zu helfen.
Our government hasn't done anything better. Only India is helping us.
Nepals Innenminister hat sein Versagen schon zugegeben. Auf eine solche Katastrophe sei man nicht vorbereitet gewesen. Das Land blickt jetzt auf die großen Nachbarn. Neben Indien ist auch China im Rettungsgroßeinsatz. Das chinesische Außenministerium will die Hilfe noch aufstocken.
Nachdem Nepal von dem schweren Erdbeben erschüttert wurde, hat die internationale Gemeinschaft sofort Hilfe angeboten und darunter auch China und Indien. Wir werden auch noch mehr Hilfe anbieten. China und Indien sind Nepals Nachbarn und wir sind bereit, uns bei der Erdbebenhilfe abzustimmen.
Dabei hat China schon in der Region Tibet alle Hände voll zu tun. Allein dort sind laut Behörden 20.000 Häuser durch das Beben zerstört worden. Menschen übernachten im Erdbebengebiet trotz niedriger Temperaturen und starkem Regen im Freien, weil sie weitere Beben fürchten. In Nepal ist mindestens ein Deutscher ums Leben gekommen. Das Auswärtige Amt versucht herauszubekommen, wo noch mehr als 100 weitere Deutsche im Land geblieben sind.
This is not protesting. This is just criminal act.
Das sind keine Proteste, sondern kriminelle Taten, die unserer Stadt schaden. Solche Schäden wie heute können wir hier nicht gebrauchen.
Der Polizeipräsident von Baltimore ist entsetzt. Nach den Gewaltausbrüchen der letzten Nacht ist die 600.000 Einwohnerstadt, dem US-Bundesstaat Maryland, im Ausnahmezustand. Die Schulen bleiben heute geschlossen. Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Es gibt eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr. Die Nationalgarde steht bereit, um einzugreifen. Gestern wurde der 25-jährige Schwarze Freddie Gray beerdigt, der einige Tage nach der Festnahme durch weiße Polizisten an Verletzungen im Rückenmark starb. Kurz nach der Beerdigung lief alles aus dem Ruder. Dabei wollte die Bürgermeisterin von Baltimore eigentlich alles richtig machen. Sie hatte die Polizisten, anders als in anderen Städten mit ähnlichen Vorfällen, nicht sofort gegen die Randalierer eingesetzt.
Wenn man mit zu viel Gewalt antwortet, kann dies schnell eskalieren und alles noch schlimmer machen. Ich wollte dies nicht für meine Stadt, sondern so vorgehen, dass Baltimore nicht zu einem Militärstaat wird.
Jetzt wird ihr vorgeworfen, zu spät gehandelt zu haben. Hunderte Menschen sind in der Nacht plündernd durch die Straßen gezogen, haben Häuser und Geschäfte in Brand gesteckt und haben sich Kämpfe mit der Polizei geliefert. Das alles, weil sie im Fall Freddie Gray eine große Ungerechtigkeit sehen.
No justice!
No peace!
No justice!
No peace!
Every day! Every day!
We will fight for Freddie Gray!
Mindestens 15 Polizisten wurden verletzt. Es gab rund 200 Festnahmen. Jetzt versuchen viele, eine Nacht wie die letzte zu verhindern. Auch Freddie Grays Mutter. Sie glaubt zwar, dass die Polizei für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist, sie will aber keine Gewalt.
I want y'all to get justice for my son, but don't do it like this here. Don't tear up the whole city, man. Just for him, it's wrong.
Dutzende Pfarrer aus Maryland sind nach Baltimore gekommen, um mit den Gangs dort zu reden. Verfeindete Gangs hatten sich im Abend zusammengeschlossen gegen die Polizei. Jetzt versuchen Reverends wie Ron Owens mit den Gangmitgliedern zu reden, damit wieder Frieden in der Stadt herrscht.
Our goal will be to create a strategy so that there's no more fires, nothing else burns, peace in the city.
Kein Kommentar. Doch.
Meinung.
Vor allem aus den USA kommen viele Tweets zu Baltimore. Nolan Harrison 3 schreibt: Ich bete, dass heute friedliche Proteste in Baltimore überwiegen. Hört auf, den Leuten einen Grund zu geben, um von den eigentlichen Problemen, die dieses Chaos verursacht haben, abzulenken. Brandy Parks tweetet: Ich verstehe, dass die Menschen sauer sind und den Mist satt haben. Das ist okay, aber plündern und unschuldige Menschen verletzen ist keine Lösung. Und Craig Kaplan schreibt: Genauso wie die Polizei niemals exzessive Gewalt rechtfertigen kann, können Bürger niemals rechtfertigen, wenn sie randalieren und Privateigentum zerstören. Auf tagesschau.de schreibt User RWKN: Wie sollen Vorurteile abgebaut werden, wenn die afroamerikanische Bevölkerung brandschatzend und zerstörend in den Vororten wütet? Widerstand gegen Rassismus und Anklagen von willkürlicher Polizeigewalt unterstütze ich uneingeschränkt. Aber wer sich wie Verbrecher verhält, muss damit rechnen, dass dieses Bild auf ganze Bevölkerungsgruppen abfärbt und Vorurteile wachsen. Und User Tapetenkniffo holt zur Generalkritik an den USA aus. So also sieht musterhafte Demokratie aus. Von welchen, die sich erdreisten, andere permanent zu richten und zu belehren, was demokratisch ist. Die Amerikaner sind eindeutig über ihren Zenit hinaus.
Was sonst noch wichtig war?
In München hat einer der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse der letzten Jahre begonnen. Der Co-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, sein Vorgänger Josef Ackermann und drei weitere frühere Managerkollegen stehen vor Gericht. Ihnen wird versuchter Prozessbetrug vorgeworfen. Die Anklage spricht von einem gemeinsamen Tatplan. Sie sollen vor 4 Jahren in einem Verfahren um Schadensersatzforderungen für die Pleite des Medienkonzerns Kirch nicht die Wahrheit gesagt haben. Leo Kirch, der 2011 starb, hatte die Deutsche Bank für den Zusammenbruch seines Unternehmens verantwortlich gemacht. Laut Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten mit ihren absichtlichen Falschaussagen in dem Prozess damals erreichen, dass die Deutsche Bank nicht an Kirch zahlen muss. Der Prozess wird noch mehrere Monate dauern. EU-Bürger dürfen in Zukunft nicht mehr so viele Plastiktüten verbrauchen. Das EU-Parlament hat für ein Gesetz gestimmt, das den Verbrauch einschränkt. Bis 2019 soll jeder Bürger im Schnitt maximal 90 Tüten pro Jahr benutzen, bis 2025 nur noch maximal 40. Im Schnitt verbraucht jeder EU-Bürger pro Jahr fast 200 Plastiktüten. Deutschland liegt mit etwa 60 Tüten weit unter dem Durchschnitt. Bei den Tüten, die die EU bekämpfen will, geht es nicht um die, die man in Deutschland in den Läden kaufen kann, sondern um dünnere, die in vielen Ländern kosten. Los an der Kasse hängen. Plastikmüll ist oft hunderte Jahre lang nicht abbaubar. Er landet schnell im Meer. Jedes Jahr sterben Hunderttausende Vögel, Fische oder Meeressäuger, weil sie Plastik fressen oder daran hängen bleiben. Nicht alles, was man abfällig über Polizisten sagt, ist gleich eine Beleidigung. Das meint das Bundesverfassungsgericht. Es ging um den Fall einer Frau, die einen Button mit den Buchstaben FCK-CPS getragen hatte. Daraus kann man leicht Fuck Cops lesen. Ein Amtsgericht hatte die Frau deswegen zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Bundesverfassungsgericht kam jetzt zum Schluss, der Spruch auf dem Button ist okay im Sinne der Meinungsfreiheit. Denn er sei ein Angriff auf die Polizei generell und nicht auf einzelne Polizisten.
Was noch wichtig wird?
Again. I respectfully call on President Widodo to reconsider his refusal.
Australiens Außenministerin Julie Bishop hat es nochmal versucht, aber ohne Erfolg. Indonesien hat bestätigt, dass mehrere zum Tode Verurteilte erschossen werden sollen, vermutlich schon in diesen Stunden. Angehörige durften sie jetzt zum letzten Mal besuchen. Die 8 Männer und eine Frau sind wegen Drogendelikten verurteilt worden. 2 Australier haben sich schuldig bekannt. Eine Frau aus den Philippinen sagt nach wie vor, sie habe von den eingenähten Drogen in ihrem Koffer nichts gewusst. Auch Männer aus Afrika und Südamerika sind betroffen.
Wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir Bayern schlagen. Also ist eigentlich ja wurscht, haben Halbfinale und Finale. Jetzt haben wir es im Halbfinale, haben es auswärts. Ja, da haben wir auch schon gewonnen.
DFB-Pokal-Halbfinale. Heute Abend spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und BVB-Trainer Jürgen Klopp sieht Chancen für seinen Verein. Bayern-Trainer Pep Guardiola sieht die für Dortmund nicht.
Natürlich, er will gewinnen und ich will gewinnen.
Tja, da hat sich Guardiola schon festgelegt. Ob es wirklich so kommt, sehen wir heute ab 20.30 Uhr. Morgen Abend im zweiten Halbfinale trifft dann noch Drittligist Arminia Bielefeld auf den VfL Wolfsburg.
Und sonst in der Welt?
Tausende Menschen fliehen zurzeit aus Burundi. Grund ist die anstehende Präsidentschaftswahl. Jetzt schickt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon einen Sondergesandten in das ostafrikanische Land, um mit den Konfliktparteien zu verhandeln. Die Regierungspartei hatte Präsident Pierre Nkurunziza als Kandidaten für eine dritte Amtszeit nominiert. Die Verfassung lässt aber nur 2 Amtszeiten zu. Nkurunziza gehört zur Mehrheit der Hutu. Die Folge waren wütende Proteste Proteste, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Mehrere Menschen wurden getötet. Nach Angaben der UNO sind innerhalb von nur 2 Tagen mehr als 5000 Menschen ins Nachbarland Ruanda geflüchtet. Die frühere belgische Kolonie Burundi gehört zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Zwischen der ethnischen Mehrheitsgruppe der Hutu und der Minderheit der Tutsi bricht immer wieder Gewalt aus. 1993 bis 2005 herrschte Bürgerkrieg in dem Land. Schon bevor sie die gefährliche Reise übers Mittelmeer nach Europa antreten, haben viele Afrikaner einen Albtraum hinter sich. Ein libysches Internierungslager für illegale Migranten. Nach Angaben der UNO hat sich die Zahl der Migranten in solchen Lagern jetzt innerhalb eines Monats fast verdoppelt. Die meisten von ihnen stammen aus Somalia, Eritrea und dem Sudan. Migranten aus Syrien und dem Irak werden nicht in die Lager gesteckt, wenn sie offizielle UNO-Dokumente haben, die sie als Flüchtlinge ausweisen. In Libyen gibt es landesweit 19 Internierungslager für Flüchtlinge. Die Zustände dort sind katastrophal. Die Lager sind überfüllt und es fehlt an Hygiene. Krätze und andere Hautkrankheiten treten häufig auf. Auch über Gewalt gegenüber den Flüchtlingen wird immer wieder berichtet. In Norwegen gibt es bald eine Tierschutzpolizei. Die soll verhindern, dass Tiere misshandelt werden. 3 Ermittler werden erst einmal in der Provinz Sør-Trøndelag im Westen des Landes arbeiten. Das Projekt wird dann 3 Jahre lang getestet. Tierquälerei wird in Norwegen mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft. In Schweden und in den Niederlanden gibt es schon eine Tierpolizei. Dort ist sie aber umstritten. Denn um besonders schwere Fälle hat sich auch vorher schon die Polizei gekümmert. Tierschützer fordern stattdessen höhere Strafen und schnellere Gerichtsverfahren gegen Tierquäler.
Wissensnachrichten.
20 Jahre ist es her, dass Greenpeace-Aktivisten die Ölplattform Brent Spar in der Nordsee besetzt hatten. Damals konnte so verhindert werden, dass Shell die Plattform im Meer versenkt hat. Seitdem ist die Öl- und Gasförderung in der Nordsee zwar insgesamt sauberer geworden, aber immer noch zu schmutzig. Das sagt zumindest Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation hat heute dazu einen Bericht vorgestellt. Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten. Was steht denn da drin?
Ja, die gute Nachricht ist, seit Brent Spar werden keine Ölplattformen mehr in der Nordsee verklappt. Das ist inzwischen verboten. Die müssen inzwischen alle an Land entsorgt werden. Naja, und in den letzten 20 Jahren wurden über 50 solcher Plattformen an Land abgewrackt. In den nächsten 10 Jahren kommen noch mal mehr als 30 dazu.
Ja, ich rechne mit, das macht dann etwa 80. Wie viele Plattformen stehen denn überhaupt in der Nordsee?
Insgesamt etwa 750 und die meisten davon werden wohl auch in den nächsten 2-3 Jahrzehnten verschwinden, denn es gibt inzwischen wesentlich weniger Öl und Gas in der Nordsee als noch vor 20 Jahren. Beim Gas gehen die Fördermengen seit ungefähr 10 Jahren zurück, beim Öl schon seit 15 und da auch noch viel drastischer.
Also gute Nachrichten, weniger Förderung heißt am Ende weniger Verschmutzung?
Ja, allerdings nur in absoluten Zahlen und hier beginnen die schlechten Nachrichten, denn wenn man sich das Verhältnis zwischen Verschmutzung pro produzierter Einheit Öl oder Gas anschaut, dann ist die Förderung schmutziger geworden, denn eben weil es weniger Öl und Gas gibt, werden bestehende Felder länger und zusätzlich auch kleinere Vorkommen ausgebeutet. Und da braucht man dann insgesamt mehr Bohrschlamm, mehr Chemikalien also, um Gas und Öl nach oben zu holen. Und dadurch entsteht dabei verhältnismäßig mehr schmutziges Wasser.
Okay, wovon reden wir konkret? Hast du Zahlen?
Greenpeace spricht davon, dass jährlich immer noch 8000 Tonnen Öl und 220.000 Tonnen Chemikalien ins Meer gelangen. Dazu kommen Millionen Tonnen von klimaschädlichen Kohlendioxid, die dabei produziert werden. Und deshalb sagt Greenpeace auch, es braucht viel strengere Kontrollen für die Plattformen und außerdem härtere Strafen, wenn gegen Grenzwerte verstoßen wird.
Anderes Thema, es geht ums Essen und da gab es heute die Meldung, dass es schon reicht, Essen zu sehen, um den Hunger zu besiegen. Was ist denn da dran?
Naja, besiegen vielleicht nicht, aber kurzfristig vertreiben. Forscher in den USA haben das bei Mäusen festgestellt. Es dreht sich demnach alles um die AGPR-Neuronen im Gehirn. Die sind mit für das Hungergefühl zuständig. Bei den Versuchen mit Mäusen waren diese Zellen kurzfristig zufriedengestellt, wenn Essen in Sicht war. Das heißt, wenn die Mäuse Essen tatsächlich gesehen haben oder es nur gerochen haben. Die Forscher glauben, dass das daher kommt, dass beim Essen ein schlechtes Gefühl hinderlich ist und dass die AGPR-Neuronen deshalb schon dann aufhören zu feuern, wenn der Erfolg greifbar ist. Der Effekt ist aber nur kurzfristig und die Nervenzellen arbeiten weiter, wenn es nichts zu essen gibt. Die Forscher wollen jetzt aber daran arbeiten, sie für längere Zeit auszuschalten und das könnte dann auf lange Sicht bei Diäten für Menschen durchaus hilfreich sein, um Hungergefühle zu vermeiden zum Beispiel.
Okay, schauen wir mal, ob die Diät mithilfe in Griff bekommener AGPR-Neuronen wirklich funktioniert. Weiter zu den Autounfällen. Da dauert es schon mal länger, bis ein Notarzt kommt und das soll sich bald ändern.
Ja, denn das EU-Parlament hat heute entschieden, dass alle Neuwagen in der EU ab 2018 mit einem automatischen Notrufsystem ausgestattet sein müssen. Das E-Call-System alarmiert nach einem Unfall automatisch die Notrufzentrale 112. übermittelt den genauen Ort, die Zeit und die Fahrtrichtung. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Zeit, die die Rettungskräfte brauchen, dann um die Hälfte verkürzt werden kann und so könnten jährlich Hunderte von Menschen gerettet werden. Um Datenschutzbedenken vorzubeugen, soll das System die Daten übrigens wirklich nur im Falle eines Unfalls übermitteln. Ansonsten schweigt der Sender.
Können wir hoffen. Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Jakob Vogel.
Wetter.
Der Regen wird bis zum Abend weniger und es ist meistens trocken. Dazu in der Nacht Tiefstwerte zwischen -3 und -4 Grad. Morgen dann ein Mix aus Sonne und Wolken, aber kein Regen. Dazu mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Das war das D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.